Wir haben gerade ein unglaublich aussagestarkes Lied mit einer Bitte gesungen. Und ich schlage nicht nur vor, sondern wir machen das, dass wir noch einen Moment wirklich innehalten. Wir haben gesungen, komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Ich habe gedacht, was singe ich denn da? Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Wir haben noch einen Moment, um innezuhalten und zu sagen, Herr, ich habe es nicht ganz so gemeint. Und wir sagen, genau so habe ich es gemeint. Und es macht mir vielleicht auch Angst, zu denken, der Heilige Geist kommt jetzt. Tut sein Werk an mir. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Wir halten einfach einen Moment inne und lassen das, was wir gesungen haben, auf uns wirken. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Der Gedanke beglückt mich und beunruhigt mich. Denn wenn du kommst, geraten manche alten Ordnungen ins Wanken. Aber eines weiß ich. Wenn du kommst und wirkst, kommt jene Liebe zur Entfaltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Eine Liebe, die unser Denken und Fühlen und alles übersteigt. Und die so heilend ist für diese Welt und für uns selber. Deshalb, komm Geist Gottes und wirk du heute in diesem Gottesdienst, im Singen, im Beten, in der Predigt und ganz besonders auch im Abendmahl. Amen. Die Sehnsucht Jesu nach Gemeinschaft mit uns beim Essen und Trinken. Wir Christen blenden gern das Materielle immer aus. Und das ist überhaupt nicht biblisch-jüdische Tradition, denn das Materielle wird dort geschätzt. Deshalb die Sehnsucht Jesu nach Gemeinschaft mit uns beim Essen und beim Trinken. Und unsere Abkürzung für ETG heißt ja eigentlich Evangelische Täufergemeinden. Und der Marlin Wottling, der ja bei uns, so hoffe ich, aufschlagen wird noch endgültig, er hat gesagt, Essen, Trinken, Gottmomente. Und das finde ich so treffend und inspirierend, Essen, Trinken, Gottmomente. Beim Essen und Trinken gibt es Gottmomente und ihr seht diese Michelin-Sterne. Ich bin Badener, ich sage Michelin, nicht Michelin oder wie man es eigentlich aussprechen sollte. 3, das heißt Essen, Trinken, Gottmomente auf höchstem Niveau. Das ist eine Erfindung von Wolfgang. Also ihr merkt, die Kreativität hier in dieser Gemeinde ist riesengroß. Ich bin nur der, der manches ein bisschen bündelt. Mehr mache ich nicht. Essen, Trinken, Gottmomente. Sehnsucht Jesu nach persönlicher Gemeinschaft beim Essen und Trinken. Wenn Jesus kam und unterwegs war, bei den Menschen war, da war, das kann man so sagen, Halligalli, da war was los. Da war Fest, da war Feiern, da war Gemeinschaft und da waren Gottmomente. Und zwar wuchtige, mächtige. Ich denke nur an die eine bescheidene Hochzeit zu Kana, als der Wein ausging, wahrscheinlich viele Betrunkene waren. Da wurde getanzt, da wurde gefeiert, manche konnten nicht mehr laufen. Und dann kam am Rande dieser Gottmoment. Und dieser Gottmoment, als die Mutter zu Jesus kam, seine Mutter Maria zu ihm kam und sagt, du, der Wein ist ausgegangen. Und er sagt, lass mich in Ruhe. Die Zeit ist noch nicht reif jetzt. Und die gibt nicht nach. Und dann, was macht er? Ein Gottmoment, so 600 bis 800 Liter Wein war der Gottmoment, ein starker Gottmoment. Und zwar der edelste Wein, den es gibt, kann ich meinem Barolo wahrscheinlich in den Gully kicken, so wie der gewesen sein muss. Ein Gottmoment. Wenn Jesus da war, da war was los. Essen, Trinken, Fest, Feiern, Gottmomente, Dämonenaustreibungen, Heilungen, Wunder, in dem das Essen vermehrt wurde, da war echt was los. Und es gibt unterschiedliche Geschichten und durch eine gehen wir heute im Lukas-Evangelium und wir streifen das Lukas-Evangelium. Als Jesus unterwegs war in einer Stadt und dann waren da unterschiedliche Leute und es hat sich schnell rumgesprochen, Jesus ist hier, der Messias ist hier, der kommt, der spricht hier, der geht durch die Straßen und da war ein Mann namens Zachäus, kleinwüchsig wahrscheinlich, 1,50 Meter oder so, 1,40 Meter, keine Ahnung. Der wollte unbedingt diesen Jesus sehen, klettert auf einen Baum, um ihn zu sehen. Und dann kommt tatsächlich Jesus vorbei. Er ist auf dem Baum und er sieht diesen Jesus. Und Jesus bleibt stehen und blickt zu ihm auf und sagt, Zachäus, komm herunter. Ich will heute dein Gast sein. Ich muss heute dein Gast sein. Ich finde das voll verrückt. Ich stelle mir gerade vor, ich gehe zu Ulrike nach und sage, du Ulrike, ich muss nachher dein Gast sein. Hast du was zum Essen und Trinken daheim und eine Schwarzwälder Kirschtorte und dann abends noch einen guten Wein? Wie sieht's aus? Und dann wird die Ulrike sagen, jetzt mal langsam. So kann ja jeder kommen. Das muss man sich vorstellen. Der läuft da durch und sagt zu dem Zachäus, komm herunter. Ich will heute dein Gast sein. Und das heißt, Essen und Trinken, jede Menge und vom Feinsten. Ich will zu dir kommen. Und Zachäus sagt, natürlich, logisch, komm. Und man muss wissen, dieser Zachäus war ein verhasster Mensch. Es war kein angesehener Mensch, er war Zöllner. Er hat sich bereichert über Zolleinnahmen, Leute betrogen, übers Ohr gehauen, erpresst. War ein übler Hund. Ich mache jetzt keine Vergleiche mit heutigen Berufen. Es könnte ja jemand hier sitzen, der dann diesen Beruf hat. Und es wäre dann sonderbar. Also, ich denke keine Professoren oder sowas, sondern ich bleibe ganz einfach bei Zachäus. Das ist also die Szene. Und dann gehen sie zu Zachäus und dann gibt's Essen und Trinken und dann passiert etwas. Bei diesem Essen und bei diesem Trinken, da passiert etwas. Wir sehen's. Und dann heißt es, aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, mitten während dem Essen und Trinken sagt er, auf einmal ganz spontan zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Hallo, was ist da passiert? Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Die sitzen am Tisch, die essen miteinander, die trinken. Wir wissen nicht, was Jesus gesagt hat, aber wir wissen, sie haben gegessen und getrunken. Sie sind da gesessen, haben sich unterhalten über Gott und die Welt. Und dann sagt Zachäus auf einmal, nur damit eines klar ist, Herr, nur damit das eine klar ist, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen. Und das andere gebe ich vierfach zurück, was ich den Leuten zu Unrecht abgenommen habe. Das passiert beim Essen und Trinken, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Keine Moralpredigt, keine Diskussionen, keine Besserwisserei, keine Aber, du musst, sondern die sind da gesessen, haben gegessen und getrunken. Und dann kam der Gottmoment. ETG, Essen, Trinken, Gottmomente. Dann kam der Gottmoment. Und Lukas, der Schreiber, schweigt sich aus, wie das kam. Es kam einfach, es war einfach da. Verwandlung, Transformation, würden wir sagen. Der wird berührt, irgendetwas geschieht. Und er geht verändert wieder nach Hause. Essen, Trinken, Gottmomente. Und dann sagt Jesus diesen verheißungsvollen Satz am Ende dieser kleinen Episode, heute ist in deinem Haus das Glück Gottes eingekehrt. Weil auch du ein Sohn Abrahams bist. Wie sehr wünsche ich mir noch mehr Verlorene zu finden und ihr Leben heil zu machen. Wie sehr wünsche ich mir das, dass noch viele Menschen sich auf mich einlassen. dass noch viele Menschen Gottmomente erleben. Ich war am Gemeindewochenende und habe über unterschiedliche Dinge gesprochen. Und dann sage ich, gibt es noch Fragen am Schluss? Und dann meldet sich ein ehrwürdiger, älterer, sehr, sehr reicher Mann. Und er sagt, ich muss das jetzt öffentlich machen. Ich muss mich öffentlich bei meinen Söhnen um Entschuldigung bitten. Ich war ein Vater, ich habe euch alles ermöglicht. Alles. Denn ich bin wohlhabend. Aber mir ist heute bewusst geworden, ich habe euch meine Zeit nicht geschenkt. Und das war ein Gottmoment. Der Banker beginnt zu weinen, die Söhne beginnen zu weinen. Unfassbar. Essen, trinken, Gottmomente. Und Jesus sagt, heute, übersetzt Luther, ist deinem Haus Heil widerfahren. Heute ist in deinem Haus das Glück Gottes eingekehrt. Beim Essen und beim Trinken. Wir hatten ja jetzt Gemeindeferien, meine Frau und ich, Regina und ich, haben unterschiedliche Leute eingeladen, um zu essen und zu trinken. Eiracher Straußenfleisch, Eiracher Hirsch und Reh von Siegfried Schächter. Alles aus der Region, also besser geht's nicht mehr. Noch ein bisschen Whisky-Tasting, was auch immer. Essen, trinken, Gottmomente. Und dann hoffe ich, dass es zu Gottmomenten kommt. Es gibt auch so etwas wie harmloses Zusammensitzen, harmloses Gemeinschaft haben, harmloses Essen und Trinken. Das gibt es auch. Man sitzt halt, nachher sagt man, naja, der Ranzen spannt, das war's. Ich sage damit nicht, dass wir Gottmomente herbeizwingen sollen, aber offen dafür sein. Auf einmal beißt einer in eine Seele vom Schneckenburger Meisterbäckerei rein und er sagt, eine Explosion der Sinne. Gott ist mir begegnet beim Biss in diese Seele und beim anschließenden Schluck Barolo, den ich genossen habe. Das Einzige, was wir tun können, ist offen sein, nicht herbeizwingen. Die Geschichte geht weiter im Lukas-Evangelium und Jesus, bevor er dann seinen schweren Weg gehen muss, nimmt er Platz beim Abendmahl und wir sind beim Abendmahl. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Und dann sagt er wieder, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Mit großer Sehnsucht, könnte man übersetzen, habe ich mich danach gesehnt, mit euch zu essen und zu trinken, bevor ich leiden muss. Er sagt nicht, mit großer Sehnsucht habe ich mich danach gesehen, mit euch noch eine Gebetsgemeinschaft zu machen. Nein, zu essen und zu trinken, Zeit mit euch zu verbringen, Gemeinschaft mit euch haben. Essen und Trinken ist ein Synonym für Gemeinschaft haben, Zeit verbringen, aber eben Essen und Trinken. Und immer wieder kommt das Essen und Trinken und das ist wichtig. Und ich sage es noch einmal, das Materielle wird in der Bibel extrem hoch eingeschätzt. Das ist nicht einfach Beiwerk. Das Geistliche ist das Wichtige, sondern das gehört zusammen. Gemeinschaft und Essen und Trinken im Aufblick auf Gott. Denn letztendlich kommt alles von ihm. Bevor er ans Kreuz muss, sagt er, ich habe große Sehnsucht gehabt mit euch, zu essen und zu trinken. Dann wird er gekreuzigt. Nach der Kreuzigung kommt der Auferstandene zu den Jüngern. Und was sagt er zu ihnen? Im Prinzip immer dasselbe. Ihr werdet doch etwas zu essen für mich haben. Der Auferstandene kommt, als sie es in ihrer Freude und Verwunderung noch immer nicht fassen konnten, dass es Jesus ist, der Auferstandene, der Auferweckte, da sagt er, habt ihr etwas zu essen hier? Für mich unfassbar. Jetzt war er in der himmlischen Sphäre, er war im Reich des Todes, hat Was weiß ich, was erlebt, diesen schmerzhaften Tod, die Auferweckung, die Kraft Gottes, die in ihm wohnt, die ihn von den Toten wieder zurückbringt. Und dann kommt er zu den Jüngern und sagt, ich habe Hunger. Ihr habt doch was zu essen für mich. So spontan würde ich sagen, sag mal Jesus, hast du keine anderen Sorgen als Essen und Trinken? Ich will mit euch Gemeinschaft haben, und zwar beim Essen und Trinken. Und sie machen einen Fisch und er isst ihn vor ihren Augen. Später sind die Apostel, das ist der Beweis, dass sie die wahren Apostel sind, in Apostelgeschichte, die Lukas geschrieben hat. Und sie sagen, wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Deshalb ist er echt, der Jesus, mit dem Auferstandenen. Und das sagt ganz viel aus über Gottes neue Welt, über Gottes Denken, über Materie. Das sagt ganz viel aus. Aber das ist nicht das Thema heute, sondern Gemeinschaft. Essen und Trinken. Wenn Jesus heute kommen würde, würde er sagen, Martina, hast du was zu essen für mich? Hast du was zu essen für mich? Sicher. Können wir uns gar nicht vorstellen. Wir denken, es ist doch zu banal. Aber Jesus sagt, habt ihr nichts zu essen für mich? Und es ist ein wichtiger Aspekt. Jesus tut als Auferstandener nichts anderes als das, was er vorher getan hat. Zeit verbringen mit seinen Jüngern beim Essen und beim Trinken. Gemeinschaft stiften. Das tut er. Gemeinschaft stiften. Wir könnten sagen, ein Satz aus der katholischen Pastoraltheologie, wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Menschen auf. Wer bei Gott eintaucht, Gemeinschaft hat bei Gott, der taucht bei den Menschen wieder auf und hat Gemeinschaft mit den Menschen. Und der Satz geht weiter, wer bei den Menschen eintaucht, der taucht bei Gott auf, wenn er merkt, er kriegt es nicht hin. Feinde lieben, miteinander essen und trinken, einander verstehen. Da brauchen wir wieder Gott, sonst funktioniert es nicht. Finde ich ein schönes Bild. Wer bei Gott eintaucht, der taucht bei den Menschen wieder auf. Wenn ich heute Morgen gebetet habe, sagt Gott, nicht bleib im Gebet, sondern jetzt geh zu den Menschen. Sei bei ihnen. Und wenn ich hier bin und viele Menschen und viele Geschichten kennenlerne, viel Tragisches höre, dann tauche ich wieder bei Gott auf und sage, bitte Vater, greif heilend ein. Finde ich so ein schönes Bild. Und da steckt drin, Essen, Trinken, Gottmomente. Und dann ist es wichtig, dass der Auferstandene, dass wir uns das vergegenwärtigen, der tut nichts anderes als wieder Essen und Trinken und Gemeinschaft stiften. Und das ist wichtig. Das heißt nämlich, der Auferstandene ist gegenwärtig. Wenn wir das nicht realisieren im Abendmahl, Jesus ist gegenwärtig als Auferstandener, will Gemeinschaft mit uns im Mahl, dann verkommt das Abendmahl zu einem bloßen Erinnerungsmahl, was er damals getan hat. Und dann müssen wir irgendwie erinnern, was Jesus getan hat. Aber das können wir nicht, denn wir waren nicht dabei. Wie soll ich denn was erinnern, wo ich nicht dabei war? Und dann wird es so eine ganz komische, abstrakte Gedankenübung. Ich muss jetzt erinnern, wie Jesus gekreuzigt wurde. Kann ich aber nicht, denn ich war nicht dabei. Erinnert mal etwas, wo ihr nicht dabei wart. Ganz schwierig, das können wir nur aus Erzählungen erinnern. Aber die Pointe ist, der Auferstandene ist im Abendmahl gegenwärtig. Er ist hier, er will zu uns sprechen, er will jetzt Gemeinschaft mit uns haben, nachher bei Brot und Wein. Und wie wir die Türen aufmachen können, sage ich nachher noch. Ganz wichtig, dieses Durchgängige. Das Durchgängige ist Jesus bei den Menschen, Essen und Trinken, Gemeinschaft. Der Auferstandene macht wieder dasselbe. Und dann gehen wir als letztes, machen wir einen kleinen Sprung in das letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung. Und da finden wir wiederum so eine wunderschöne Aussage vom Auferstandenen. Und dort sagt er, merkst du es denn nicht? Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst und mir die Tür öffnest, dann werde ich bei dir eintreten und mit dir zusammen essen. Ich mit dir und du mit mir. Man könnte das Wort essen, miteinander speisen. Ich speise mit dir und du speist mit mir. Er kommt, klopft an, der erhöhte Christus, der zu Rechten Gottes sitzt. Er kommt zurück und er klopft an und sagt, machst du auf? Ich will mit dir essen und trinken. Das heißt, ich will mit dir Zeit verbringen. Und dann sagen wir, ich habe keine Zeit oder ich habe nichts zu essen oder was weiß ich was. Könnte man mal machen, abends einen Tisch decken und dann gedeckt gegenüber und sagen, hallo Jesus, ich bin hier, jetzt essen wir miteinander, du mit mir und ich mit dir. 2 Stunden, 3 Stunden essen wir miteinander. Beim Grillen vergeht die Zeit wie im Flug. Und die haben miteinander gegrillt, meistens Fisch natürlich. Jetzt haben wir daraus gemacht, dass wir sagen, das ist die Herzenstüre. Und diese Anfrage, dieser kleine Sequenz in der Offenbarung ist extrem tiefsinnig. Denn Jesus kommt zurück. Das ist so etwas wie die Vorwegnahme seines endgültigen Kommens. Und Jesus kommt zurück in den Gleichnissen im Matthäusevangelium immer in sein Eigentum. Und er sagt, was habt ihr mit dem gemacht, was ich euch anvertraut habe? Das ist die große Frage. Was habt ihr mit dem getan, was ich euch anvertraut habe? Alle Gleichnisse gehen in diese Richtung. Was habt ihr mit dem getan? Hier kommt Jesus in sein Eigentum, in sein eigenes Haus. Das ist sein Haus und er klopft an seinem Haus an. Und er sagt, Thomas, nur damit es klar ist, das ist mein Haus. Du gehörst sowieso mir. Alles, alles Wesentliche im Leben ist Geschenk, so oder so. Und jetzt komme ich und klopfe bei dir an, obwohl es mein Eigentum ist. Ich klopfe an. Und sag, machst du mir die Tür auf, obwohl es mein Haus ist. Das ist ein heiliger Moment. Ich weiß nicht, ob wir das nachempfinden können. Wenn ich mir vorstelle, ich würde dem Matthias und der Anke mein Haus zur Verfügung stellen, meinen Palast in Eirach für 2 Jahre. Und dann komme ich zurück und dann würde ich ganz demütig an die Tür klopfen und sagen, Matthias, machst du mir bitte auf? Ich würde gern eintreten. Wahrscheinlich würde der Matthias sagen, hallo, selbstverständlich, ist ja dein Haus. Du hast es uns ja nur zur Verfügung gestellt. Es ist ja dein Haus. Natürlich, selbstverständlich. Wir packen sofort und verschwinden. Aber wir essen noch miteinander. Denn du willst ja noch mit uns essen. Da steckt was ganz Tiefsinniges drin. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er in sein Eigentum, das, was ihm gehört. Und er klopft an und sagt, macht ihr mir die Tür auf? Und das ist ein heiliger Moment. Das Abendmahl nehme ich nicht einfach, so selbstverständlich, steht mir ja zu. Jesus sagt, es ist alles Geschenk und ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Und ich überrumple euch nicht, überrolle euch nicht. Ich klopfe nochmals an bei euch, die ihr in meinem Haus wohnt. Und dann werde ich zögerlich, zaghaft, dankbar, vielleicht auf den Knien sagen, komm herein, Jesus. Komm du zu mir. Wenn jemand so, so demütig und sanftmütig ist, dem können wir die Herzenstüre ganz, ganz weit öffnen. Denn der meint es hundertprozentig gut mit uns. Das ist Jesus, Gentleman, hoch 10. Das ist die Pointe in dieser Geschichte. Nicht wir sind die Helden, sondern er, der das große Festmahl vorwegnimmt Und das große Festmahl ist sein Kommen. Und das sagte er im Abendmahl, tut das, bis ich wiederkomme. Und jetzt kommt er sporadisch zu uns. Will einziehen in unser Lebenshaus, in die Lindenwiese. Und er kommt nicht und sagt, hey Leute, es gehört sowieso mir, nur damit euch das klar ist. Sondern er kommt in aller Demut, er klopft an und sagt, mach dir auf. Ich will mit euch essen und trinken. Ich will mit euch Gemeinschaft haben. Das ist Jesus. Und das feiern wir im Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir sozusagen, ich sage es mal so, den ganzen Christus. Wir haben das verengt auf Kreuz. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, das war's. Das ist ein kleiner Teil vom Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, dann erinnern wir den Jesus, wie er gelebt hat. Den Jesus, wie er uns zum Vorbild wird. Wir erinnern den Jesus, was er gelehrt hat. Bergpredigt, Stichwort, was wir leben sollen. Den Jesus feiern wir. Das ist das Erste. Und dann feiern wir den Jesus, der seine Liebe auf eine Art und Weise bewiesen hat, dass nicht mehr zu toppen ist, denn der Herr aller Herren, der Herr der Welt, der Herr des Universums hat sich dahin gegeben und für uns bezahlt. Das feiern wir auch im Abendmahl. Und wir feiern im Abendmahl die Liebe Gottes, der aus Liebe ans Kreuz ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wir feiern im Abendmahl, finde ich unglaublich, dass Liebe stärker ist als Hass und Gewalt. Denn die Liebe hat den Hass und den Tod überwunden am Kreuz. Und wer Jesus nachfolgt auf diesem Weg, der ist auf Gottes Seite und der weiß, er hat Gott auf seiner Seite. Und deshalb wird er am Ende die Siegeskrone empfangen. Denn Gott ist mit ihm. Die Liebe hat den Hass überwunden und den Tod überwunden. Und wir feiern im Abendmahl die Bösartigkeit der Menschen. Feiern ist ein schwieriger Ausdruck in dem Zusammenhang, denn Menschen haben Jesus ans Kreuz genagelt. Und deshalb sind die ersten Bereiche tiefe Dankbarkeit, dass wir sagen, Jesus, du bist auf diese Welt gekommen, du hast hier gelebt. Danke für dein Leben, das uns Vorbild ist, wie man wahrer Mensch wird. Zurück zur Grundberufung. Imago Dei, Gottes Ebenbildlichkeit leben. Danke, du hast es uns vorgelebt. Und danke, du hast uns gelehrt, wie man in dieser verquerten Welt leben kann und der Hass sich nicht vermehrt, sondern das Gute sich ausbreitet. Danke, Jesus, bis hin zur Feindesliebe. Da ist der große Dank drin. Und dann der große Dank. Danke, Herr, dass du uns vergibst. Danke, dass du den Weg frei machst für eine neue Welt. Du hast das Böse mit Liebe überwunden. Danke, Jesus. Und als letztes feiern wir im Abendmahl den Bereich, wo es eben heißt, ganz einfach, das Böse des Menschen kommt auch zum Ausdruck. Und dort ist der Punkt, wo wir sagen, bitte Jesus, vergib mir meine Bösartigkeiten. Vergib mir, dort wo ich gehässig war, dort wo ich unfreundlich war, dort wo ich jemand was Gutes verweigert habe. Vergib mir. Das alles ist im Abendmahl. Und das finde ich faszinierend. Und die Geschichte zeigt, dass Menschen, die das Abendmahl so feiern und dem Auferstandenen begegnen, hier und jetzt, denn er ist gegenwärtig, die schöpfen Kraft für ein Leben mit diesem Jesus. Die werden angerührt, vielleicht wie Zachäus im Mahl. Die gehen nach Hause und sagen, so jetzt spende ich der Lindenwiese endlich mal die Million, die ich sowieso übrig habe. Jetzt ist fertig, mache ich jetzt. Punkt, fertig. Und die andere Million gebe ich den Armen und dann ist gut. Und dann habe ich immer noch 10 Millionen. Das wird mir ungefähr reichen, so 5 Jahre. So kann man leben. Essen, trinken, Gott-Momente. Wer bei Gott eintaucht, dann ist der Slogan, der wird bei Menschen auftauchen. Und wer bei Menschen eintaucht, der wird bei Gott auftauchen. Weil er weiß, das kriege ich ohne Gott nicht hin. In dem Sinn feiern wir heute Abendmahl. Ich erkläre es noch, wie wir uns das gedacht haben, damit das auch zum Ausdruck kommt, auch zur Erfahrung wird und zur Erfahrung werden kann. Klaus hat es eingangs erwähnt, er hat gesagt, er schätzt es, dass man hier Zeit hat und das nicht so hoppla hopp geht. Wir haben es uns so gedacht, dass wir hinten ist das Kreuz. Ihr werdet am Kreuz das Brot als Zeichen des Leibes Christi, als Zeichen des gebrochenen Leibes, als Zeichen der Vergebung, das Brot als Zeichen dafür, dass Jesus hier auf dieser Erde materiell gelebt hat, körperlich gelebt hat, als Zeichen dafür, dass er uns seine Lehren hinterlassen hat, gestorben ist, aber dass er gegenwärtiger ist als Auferstandener und unsere Schuld bezahlt hat, das werden wir empfangen. Diejenigen, die austeilen, geben euch das Brot. Und ich hoffe, dass wir etwas von der Heiligkeit Gottes spüren. Nämlich wir sind Empfangende. Er kommt in sein Eigentum, nimmt das Bild mit und klopft noch an, dass wir ihm auftun. Wir nehmen es nicht, sondern wir empfangen es. Die legen es euch in die Hände. Eure Reaktion wird, darf eine ganz schlichte sein. Und ich lade euch dazu ein, das auch zu tun. Ganz einfach das Brot empfangen, dem in die Augen zu blicken, wie ich dir jetzt in die Augen blicke. Ich empfange es und dann blicke ich zum Kreuz und sage, danke, Jesus. Und da spreche ich laut aus, danke, Jesus, für all das, was du mir gegeben hast. Und dann tauchen wir bei Gott ein, verweilen einen Moment am Kreuz, lassen das auf uns wirken. Und dann gehen wir und tauchen bei den Menschen auf. Oben gibt es Wein und Saft. Dort geht er hin, geht ihr hin und empfangt Wein und Saft mit dem Zuspruch. Und dann könnt ihr miteinander reden. Vielleicht gibt es noch einen Gottmoment. Gestern Abend war ich auf dem Jugendgottesdienst im Emmental. Habe dort gepredigt. Nachher gab es für mich auch noch einen Gottmoment. Ein junger Mann kommt her und sagt, Thomas, darf ich dir die Hände auflegen und für dich beten? Und ich sage, alle Zeit. Und er hat für mich gebetet, hat mir noch was zugesprochen, was mich tief berührt hat. Ein junger Bursche, junger Kerl. Unglaublich. Ich wünsche euch, wenn ihr nachher vom Kreuz weggeht, vielleicht einen Gottmoment hattet, bei den Menschen auftaucht, dass ihr die Menschen einen Moment anders anschaut. Was könnte ich der Anke sagen, Herr? Nicht verbohrt, ich muss jetzt, sondern gib mir einen Impuls. Und das eine kann ich immer sagen, schön, dass du hier bist, Anke. Das gilt immer. Gut. Oder jemand in den Arm nehmen. Wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Menschen auf. Wer bei den Menschen eintaucht, taucht bei Gott wieder auf. In dem Sinn feiern wir heute Abendmahl. Wir feiern den ganzen Jesus, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Gegenwart und wir feiern seine Wiederkunft. Und wir feiern, dass er Gemeinschaft mit uns haben will. Deshalb eilen und hasten wir nicht. Und wir feiern, dass er uns befähigt zu einer neuen Gemeinschaft der Liebe und der guten Werken und des Wohlwollens, dass wir wahre Menschen werden. All das feiern wir. Essen, Trinken, Gottmomente. Das ist ETG. Wer bei Gott eintaucht, taucht beim Menschen auf. Die Sehnsucht Jesu, mit uns zu essen und zu trinken und Gemeinschaft zu haben. Ich lese noch aus dem Markus-Evangelium, wie Jesus das Ganze hinführt. Und dann bete ich und ihr seid eingeladen, zum Abendmahl zu gehen, zu empfangen, bei Gott einzutauchen, bei den Menschen wieder aufzutauchen. Und das Abendmahl hat immer, immer auch etwas extrem Sperriges. Als dann der Abend gekommen war, nahm Jesus dort am Tisch Platz, zusammen mit seinen 12 engsten Gefährten. Während sie noch aßen, sagte er, das will ich euch ganz deutlich sagen. Und da ist Jesus immer auch sperrig, fast schon brutal, nicht so softy-mäßig, wir haben es nett miteinander. Wenn das alles ist, was Gemeinschaft bietet, ist zu wenig. Und dann sagt er, einer von euch wird mich ausliefern. Einer von euch wird mich ausliefern. Da wurden sie betrübt und fingen an zu fragen, einer nach dem anderen, Herr, bin ich etwa derjenige? Jesus gab ihnen diese Antwort. Der, der gleichzeitig mit mir in die Essensschüssel greift, der ist es, der mich ausliefert. Zwar ist es so, dass der Menschensohn festgenommen wird, wie es in Gottes Buch längst schon geschrieben steht, aber dennoch sage ich, weh dem Menschen, der das in die Wege leitet. Da ergriff Judas, der ihn dann auch auslieferte, das Wort und sagte, du meinst doch wohl nicht mich, dass ich es bin, Lehrer? Und Jesus antwortet, du hast es gerade gesagt. Das ist das, was ich sage, am Kreuz kommt auch immer die Bösartigkeit von uns Menschen zum Ausdruck. Dem müssen wir uns stellen, auch wenn es weh tut. Das Wehtun hat heilenden Charakter, Jesus will uns heilen. Während sie weiter aßen, nahm Jesus das Brot und pries Gott, dankte Gott, blickt zu Gott auf, dankt ihm. Dann brach er es, gab es seinen Schülern und sagte, nehmt es, esst, das ist mein Körper. Danach nahm er den Becher und dankte Gott. Daraufhin gab er ihn an sie weiter und sagte, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das Blut des Bundesschlusses, das für unzählige Menschen vergossen wird, damit ihre Sünden vergeben werden. Ich versichere euch, ich werde von nun an nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich es aufs Neue mit euch trinken werde. Wenn er wiederkommt, wird er wieder mit uns essen und trinken. In der neuen Wirklichkeit, in der mein Vater seine Herrschaft über alles aufrichten wird. Und dann kommt das Schöne, danach sangen sie Psalmgesänge und verließen die Stadt in Richtung Ölberg. Wir werden singen, Lobpreislieder miteinander singen, das tun wir. Wir werden einen Gottmoment haben, das hoffe ich, und wir werden bei den Menschen auftauchen und Gemeinschaft miteinander haben. Das ist es, was Jesus will. Ich bete jetzt und dann feiern wir miteinander das Abendmahl. Lieber Vater, ich danke dir für diese unglaublich schönen Linien in der Bibel vom Essen und vom Trinken und von Gottmomenten. Ich danke dir, Herr, wie sehr du Materie schätzt. Und ich danke dir, Jesus, für deine große Sehnsucht, mit uns Gemeinschaft zu haben. Nicht um der Gemeinschaft willen nur, sondern damit eine neue Gemeinschaft entstehen kann, dass wir Heil erfahren und dass wir Gottmomente haben in Zeit dieser Gemeinschaft. Dass Transformation, Verwandlung stattfindet. Und ich bitte dich ganz, ganz inniglich, Herr Jesus, begegne uns heute. Mach unser Herz weit und offen, nicht hart, sondern weit und offen, dass deine Liebe hineinfällt und dass wir deine Liebe weitergeben können. Diese Welt, die braucht dringend solche Menschen, die erneuert sind von dir. Und jetzt komm, Heiliger Geist, und wirk du unter uns. Amen.